Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Halbfinalisten bei der International Championship in Tianjin stehen fest. Es sind Jordan Brown, Tom Ford, Ronnie O'Sullivan und Zhang Anda. Die werden den Titel unter sich ausmachen. Und die vier Matches, die vier Viertelfinals, die waren unterschiedlich spannend heute. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das mache ich wie immer mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hi Andreas, hast du eigentlich schon gut zusammengefasst?
Ja, ne? Wir können eigentlich auch schon wieder aufhören.
Alles klar, bis morgen.
Bis morgen. Ich habe gestern gesagt, dass der Viertelfinaleinzug von Stephen Maguire für mich überraschend kommt. Du hast gesagt, nee, das ist gar nicht so überraschend. Der spielt eigentlich sehr, sehr gutes Snooker diese Saison. Ich sage heute Morgen, na gut, dann gucke ich mir den Stephen Maguire mal an. Und dann sehe ich vor Mid-Session-Interval, wie er eigentlich das Match schon mit 3-1 hätte führen müssen und dann am Ende mit 6-5 verliert. Wenn ich hingucke, enttäuscht Stephen Maguire, weil das war heute ein zu gewinnendes Match.
So, herzlichen Glückwunsch. Du hast die Erfahrung eines Stephen Maguire-Fans gemacht, weil mit dem, was du gerade so erzählt hast, hast du eigentlich die Karriere von Stephen Maguire sehr gut zusammengefasst. Ja, er hätte das gewinnen müssen vielleicht. Er war eigentlich auch als Favorit in dieses Match gegangen, wobei Jordan Brown ja durchaus in den letzten Jahren vielleicht etwas konstanter war und vor allem ja auch im Gegensatz zu Stephen Maguire einen Titel geholt hat. Aber dieses Match darf er nicht verlieren, denn so wie das gelaufen ist, war eigentlich alles bereitet. Nicht nur, wie du ja gesagt hast, schon, dass er vor dem Mid-Session-Interval eigentlich hätte führen müssen, sondern auch, wie genial dieses kleine Comeback ja dann auch noch war, was er gespielt hat, was er hingelegt hat. Er lag ja dann mit 2-5 hinten gegen Jordan Brown, der einfach die Fehler von Maguire konsequent ausgenutzt hat und sich so peu à peu die Führung erarbeitet hat und es dann nicht über die Ziellinie geschafft hat und Stephen Maguire ihm dort erst den achten Frame noch mit einer 94er Clearance vor der Nase wegnahm und noch schlimmer den nächsten Frame, trotzdem Jordan Brown eine 59 vorgelegt hatte, noch mit einer 77 wegnahm. Maguire legte dann eine 115 drauf und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht damit gerechnet, dass der Schotte das aus der Hand gibt und war dann sehr erstaunt bzw. auch ein bisschen beeindruckt von der Nervenstärke, die Jordan Brown dann bewiesen hat im Entscheidungsframe, als er eine 57 spielte aus einem relativ schwierigen Bild, also zumindest war es kein Standardbild, was er da vor sich hatte, und diesen Vorsprung dann sehr clever und ruhig verwaltet hat und Stephen Maguire eigentlich so keine echte Gelegenheit mehr gab, dieses Match für sich zu entscheiden. Also das war schon sehr schön anzuschauen, wie viel Ruhe und ja durchaus auch Selbstbewusstsein Jordan Brown da in so Situationen jetzt inzwischen zeigen kann. Hat mich überrascht und ist für Stephen Maguire natürlich ein bisschen blöd, dass er jetzt diese tolle Woche, die er ja gehabt hat, mit wirklich guten Siegen gegen Joe O'Connor, gegen vor allem Judd Trump und auch gegen Ryan Day gestern, dann jetzt so blöd wegwirft, sage ich mal in Anführungsstrichen, wobei ein Viertelfinale ja immer noch ein Erfolg ist. Er hat jetzt, wie gesagt, schon mehr Weltranglistenpunkte geholt in dieser Saison und damit mehr Preisgeld als in der gesamten letzten Saison. Und wir sind erst im November, also es ist eine gute Saison für den Schotten und er wird über die Niederlage dann hoffentlich heute dann auch vernünftig hinwegkommen.
Ja, er wird es wahrscheinlich dann auch hinwegkommen, weil letzten Endes gibt es nächste Woche dann wieder ein Turnier, beziehungsweise es gibt immer wieder ein neues Turnier und die meisten Spieler fahren von einem Turnier weg und haben irgendwann verloren während dieser Woche und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass diese Niederlage so ein kleines bisschen nagt, weil was er an Chancen vergeben hat, gerade vor dem Mid-Session-Interval und dann nach dem Mid-Session-Interval, wie Jordan Brown dann weggezogen ist und dann war der Weg sehr weit und er hat ihn fast wieder zurückgeholt und liebe Stephen Maguire-Fans, ich kann nachfühlen, was ihr seit Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten schon durchmacht. Ist es diese verschossene Pinke, glaube ich, war es damals, gegen Ronnie O'Sullivan bei 9-7 in der ersten Runde in der WM gewesen?
Dieser junge Mann, der wird mal Weltmeister werden. Das sind die Worte von Ronnie O'Sullivan gewesen damals.
Ja,
du hast gerade das Turnier nächste Woche angesprochen. Das ist eine blöde Sache für Stephen Maguire. Da ist er nämlich nicht bei. Das ist nämlich das Champion of Champions, also das Turnier der Turniersieger. Und da er jetzt länger keinen Titel mehr geholt hat, ist er da nicht vertreten. Es ist, man tut sich natürlich nach so einer Niederlage ein bisschen schwer, das einzuordnen und jetzt zu sagen, ja, es war durchaus ordentlich, was er gespielt hat, aber wieder so eine doofe Niederlage kassiert. Das ist halt so. Aber was ich sehe bei Steven Maguire ist halt in dieser Saison die durchaus vorhandene Konstanz und vor allem das deutlich bessere Spiel. Und die Formkurve zeigt da nach oben. Und da müssen wir erstmal gucken, was draus wird. Es kann sein, dass er jetzt den Steven Maguire macht und in den nächsten Monaten wieder in der Versenkung verschwindet. Kann aber auch sein, dass er dann einfach das mal ausnutzt und die Form mitnimmt, so wie das ja Barry Hawkins zum Beispiel gemacht hat. Wobei das wahrscheinlich jetzt auch ein mega ungünstiges Stichwort ist.
Jordan Brown möchte ich noch einmal gerade sagen, dass ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, dass er nicht Golden Brown von The Stranglers als Walk-On-Melodie hat, gerade bei der WM oder so. Das finde ich nach wie vor sehr traurig.
Okay, also ich suche nachher mal die E-Mail-Adresse raus, dann kannst du ihm das mal schreiben.
Das werde ich ihm. Das werde ich.
Aber was ich sagen möchte. Ich bin mir auch manchmal gar nicht sicher, ob die Spieler sich das selber aussuchen oder ob das dann so ein bisschen auch vorgegeben wird von Social-Media-Leuten, man weiß es nicht.
Also. Ich möchte auf jeden Fall sagen, dass ich großen Respekt vor Jordan Brown habe und seiner Leistung heute, weil erstens hat er nie eine Miene verzogen während dieses gesamten Matches, das macht er sowieso nicht so richtig, aber er ist nervenstark geblieben und das ist etwas, was man ihm hoch anrechnen muss, dass er gerade nach dieser Führung, die er vergeben hat, im letzten Frame dann die Führung, die Nerven behält und dann diesen Frame noch gewinnt. Hochachtung.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, Jordan Brown hat doch eigentlich nur zwei Gesichtsausdrücke und einen davon ist sein Match-Gesichtsausdruck und dann halt genau den er auch in seinem Profilfoto auf
Wolfsburg genau. hat.
Aber ja, ich sehe ja komplett genauso. Das war im Prinzip ja das, was ich auch schon zum Entscheidungsframe gesagt habe. Also die Ruhe und die Nerven, die Jordan Brown da bewahrt hat, waren durchaus beeindruckend anzuschauen, weil das waren ja wirklich blöde Situationen, wie er vor allem die Frames 8 und 9 dann noch verloren hat. Er war im Frame 9 ja absolut auf dem Weg zum Sieg und es wäre ein 6-3-Sieg zu dem Zeitpunkt gewesen, der auch in der Höhe vollkommen verdient gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt. Also das ist sehr schön zu sehen und mich würde das auch nicht überraschen, wenn er in dieser Woche jetzt auch wieder ins Finale einzieht. Damit herzlichen Glückwunsch an Tom Ford. Aber das ist zumindest auch mal ein Fingerzeig, dass Jordan Brown tatsächlich nicht dieser One-Hit-Wonder-Spieler ist, wie es ja zu werden drohte, nachdem er ja den Welsh Open-Titel aus dem Nichts geholt hatte, gegen Ronnie O'Sullivan damals im Finale übrigens, kann man nicht höher bewerten tatsächlich, so den ersten Titel zu holen. Und er beweist jetzt im Moment, dass er nicht dieser One-Hit-Wonder-Spieler ist, sondern dass er tatsächlich dazu in der Lage ist, das konstant abzurufen. Und das muss man ihm dann auch zugutehalten.
Und er trifft jetzt auf Tom Ford und der hat heute gegen Barry Hawkins mit 6-4 gewonnen, hat auch Nervenstärke bewiesen und hat hinterher gesagt, für mich, der in den letzten Monaten und Jahren dann auch mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte, war das ein ganz, ganz süßer Sieg.
Ja, es war ein richtig guter Sieg und damit für Tom Ford, der mogelt sich hier durch die Turnierwoche durch und mogeln ist da wirklich im besten Sinne zu sehen, denn was der an Spielern geschlagen hat, ist durchaus aller Ehren wert. Xiao Yupeng mit 6-0 besiegt, dann Marco Fu, der fantastisch gespielt hatte am Tag zuvor gegen Sanderson Lam, mit 6-3 geschlagen, dann der Sieg gegen Mark Selby und jetzt dann auch Barry Hawkins, also mit beiden Spielern hier zwei durchaus Turnierfavoriten aus dem Rennen genommen und auch zwei Spieler geschlagen, die derzeit in sehr guter Form sind. Barry Hawkins ja unfassbar gut unterwegs in den letzten Wochen. Starker Auftritt, absolut. Er hätte es auch schneller haben können, muss man sagen. Das hätte auch ein höherer Sieg als nur 6-4 werden können. Tom Ford lag ja schon mit 4-1 vorne. Nach einer für ihn absolut brillanten Phase, die er da hatte, zwischen den Frames 2 und 5, in denen Barry Hawkins insgesamt gerade mal 20 Punkte machte, immer wieder auch kleine Fehlerchen einbaute, die Tom Ford dann clever ausnutzte, aber alles in allem brillantes Breakbuilding bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann ließ er Barry Hawkins ins Match zurückkommen mit mehreren kleineren Breaks in Frame 6 und dann zwei höhere Serien, nachdem Tom Ford im 7. Frame einen Einsteiger verschossen hatte und im 8. Frame dann nur knappe 30 Punkte aus seiner Chance machte. Und auf einmal war Hawkins wieder dran. Es stand 4-4. Das Match drohte so ein Stück weit zu kippen, wie am Tag zuvor ja noch gegen Mark Selby. Nur umgedreht. Da hatte Max Selby vorne gelegen und Tom Ford drehte das Match. Aber auch hier, ähnlich wie Jordan Brown, Tom Ford ist ruhig geblieben, hat das clever gemacht in den letzten zwei Frames, hat die Chancen genutzt, hat sich die Punkte zusammengeklaubt, in dem Fall dann so ein bisschen, hat die Fehler von Barry Hawkins wieder etwas besser ausgenutzt und so letztendlich dann auch verdient gewonnen mit 6-4. Es war jetzt noch nicht die absolute Top-Bewerbung für einen Turniersieg, aber er steht im Halbfinale und hat gegen Jordan Brown über Best of 17, also über zwei Sessions, dann auch alle Chancen, hier tatsächlich ins Finale einzuziehen. Und Tom Ford ist ja auch so ein Kandidat von Spielern, die ab und an dann auch mal mitgenannt werden, wenn es darum geht, wer ist denn so der beste Spieler, der nie einen Titel holen konnte. Und wer weiß, vielleicht schafft das dann ja jetzt diese Woche.
Man kann ja nicht in Leute reingucken, man kann ja nur quasi vor die Stirn gucken. Aber das war ja heute schon bemerkenswert, dass er dann gesagt hat, ja gut, ich hatte Probleme in den letzten Monaten und ich hatte mentale Probleme etc. Weil wenn Tom Ford in guter Form ist, dann finde ich, ist er a joy to watch.
Absolut. Tom Ford ist so ein typischer zweite Reihe-Spieler, aber nicht in dem Sinne, dass er langweilig ist, sondern der hat durchaus einen tollen Spielstil. Hat ja auch schon Maximum Breaks gespielt. 5 Stück, glaube ich, sogar in seiner Karriere, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Also der ist ein absolut fantastischer Breakbuilder und dieser Halbfinaleinzug jetzt, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Also er sagt zwar selbst, er war jetzt so mental in den letzten Monaten nicht so gut drauf, aber die letzten zwei Saisons, die er hatte, also die letzte und jetzt den Anfang von dieser eingeschlossen, waren ja durchaus gut. Er hat konstant gute Ergebnisse eingefahren. Er stand im Halbfinale der UK Championship vor einem Jahr. Das vergisst man immer so gerne, weil man oft über die Sieger oder über die Finalisten redet, aber über die Halbfinalisten eher seltener. Er war im Halbfinale des Six-Wets WM, er stand im Finale des letzten German Masters, darf man auch nicht vergessen. Also der hat durchaus gute Erfolge gesammelt in den letzten Monaten. Und von daher wäre das jetzt ein absolut folgerichtiger Schlussakt, wenn er dann auch mal den Titel holt. Aber bis dahin sind es noch 19 Frames, die es zu holen gilt und noch ein weiter Weg und 3 Spieler da, die andere Pläne haben.
Einer davon ist Zhang Anda und der hat heute gegen Ding Junhui gewonnen mit 6-3 und Ding Junhui entgeht einer Partie gegen Ronnie O'Sullivan, ist vielleicht ihm nicht ganz so unrecht, auch wenn er das Match heute sehr gerne gewonnen hätte. Aber das war von ihm, von seiner Seite aus, heute dann eher Stückwerk. Zhang Anda hat eine richtig hervorragende Leistung gebracht. Bei Ding Junhui hat man nur in Frame 3 richtig gesehen, zu was er in der Lage ist.
Ja, Ding Junhui hat heute so ein bisschen mal dann tatsächlich die Quittung bekommen von dem, was er in der ganzen Woche schon spielt. Denn das waren durchaus auch bis dahin keine guten Auftritte von ihm. Also eher so ein bisschen durchgemogelt gegen Ian Burns. Okay, das war ein relativ vernünftiger Auftakt noch. Aber gegen Long Zhiyuang absolut nicht gut unterwegs gewesen, mehr Glück gehabt als Verstand, dass er sich da durchgesetzt hat. Auch Gary Wilson, den er am Decider geschlagen hat, das war noch mit der beste Auftritt von Ding Junhui in dieser Woche, war durchaus glücklich und sein Achtelfinale gegen Pang Ling-Shu war auch nicht so überragend. Und heute hat er dann eben einen Spieler als Gegner gehabt, der im Moment in der Form seines Lebens ist. Das muss man so sagen. Zhang Anda spielt die letzten Wochen wirklich herausragend gutes Snooker. Und Ronnie O'Sullivan, der sein Halbfinalgegner ist, der wird gewarnt sein. Denn als Zhang Anda das Finale erreichte, bei den English Open war es, glaube ich, vor ein paar Wochen, hatte er auch auf dem Weg dahin Ronnie O'Sullivan geschlagen. Das heißt, diese Niederlage heute war für Ding Junhui in mehrerlei Hinsicht extrem ungünstig, denn zum einen ist er ja immer noch nicht qualifiziert fürs Champion of Champions, obwohl ja alles versucht wird, ihn da reinzuholen. Er ist ja als Six-Weltmeister jetzt so auf dem Hot Seat, also wäre als Nachrücker dabei. Sein Problem ist, Ronnie O'Sullivan ist jetzt der einzig verbliebene Spieler für das Turnier, der noch im Turnier ist, der bereits qualifiziert ist. Das heißt, nur wenn O'Sullivan den Titel holt in dieser Woche in Tianjin, dann wird Ding Junhui beim Champion of Champions dabei sein. Und wie gesagt, Zhang Anda, der weiß, wie man Ronnie O'Sullivan schlägt. Also, das wird keine leichte Aufgabe. Noch kurz zum Match. Zhang Anda wirklich gut gemacht, war stets der, der deutlich mehr aus den Breaks machte. Du hast zwar die 130 im dritten Frame auch mit angesprochen, aber ansonsten kein einziges höheres Break. Ding Junhuis zweithöchstes Break waren so um die 40 Punkte. Das reicht auf dem Niveau aktuell einfach nicht aus, um da wirklich konstant über die längeren Distanzen, und Best of 11 ist da ja schon ein bisschen eine längere Distanz, sich die Frames zu holen. Und Zhang An da hat da seinen Vorsprung sich rausgeholt und dann sehr clever verwaltet. Bis zum 3:3 war das Match zwar noch relativ offen, aber danach wirklich Einbahnstraßen-Snooker. Tolle Leistung von Zhang An da. Und wie gesagt, der geht nicht als vollständiger Außenseiter an dieses Halbfinale rein und hat das Publikum im Rücken.
Und Ronnie O'Sullivan hätte sich vielleicht dann auch eher Ding Junhui als Zhang An da gewünscht im Halbfinale, obwohl dem er eigentlich relativ egal ist, gegen wen er spielt, wenn er nicht gerade gegen Mark Selby über Best of 35 oder so 33 spielen muss. Dann sagt er ja eigentlich, ist es ihm relativ egal, gegen wen er spielt. Zhang An da, du hast es gesagt, bei den English Open, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, war es, als er 4:2 verloren hat in der dritten Runde. Ronnie O'Sullivan hat heute gegen Ali Carter gewonnen mit 6:4. Es war ein knappes Match, es war nicht immer hochklassig, aber es war immer spannend.
Das war es tatsächlich. Und ja, einen Angstgegner hätte er vielleicht noch, Peter Ebden. Ne? Ich glaube, gegen den würde er jetzt auch nicht so unbedingt spielen wollen. Aber ansonsten hast du recht, Ronnie O'Sullivan ist das egal. Und es war ihm auch heute im Prinzip egal, dass er gegen Ali Carter gespielt hat. Und es war eigentlich ein bisschen schade, dass Ali Carter jetzt ausgerechnet gegen Ronnie O'Sullivan seine schwächste Turnierleistung in dieser Woche abgerufen hat. Denn da war mehr drin. Ronnie O'Sullivan war angreifbar heute. Er hat zwar ein Abonnement auf 60er-Breaks gehabt heute, also exakt 60er-Breaks, aber alles in allem waren da sehr viele Fehler dabei. Da war deutlich mehr zu holen. Aber Ali Carter eben leider auch mit einigen Fehlern. Gerade gegen so Mitte des Matches war es dann teilweise dann doch nicht ganz so schön anzuschauen, auch das Duell zwischen den beiden, muss man so sagen. Es war unterhaltsam, es war spannend, aber alles in allem jetzt eher nicht die hochklassigste Partie der Woche. Am Ende hat sich Ronnie O'Sullivan durchgesetzt, wie er das in letzter Zeit sehr häufig macht, dann eben auch mit Geduld, wie schon gegen Jack Jones. Und das ist ja genau der Ronnie O'Sullivan, der gefährlich werden kann und der Turniere dann auch ganz gerne vor chinesischem Publikum holt. Würde mich nicht wundern, wenn der Titel dann an Ronnie O'Sullivan geht in dieser Woche. Das wäre typisch. Und nächste Woche muss er dann mal zeigen, dass er auch derzeit in der Lage ist, mal Turniere in Großbritannien zu spielen. Und da befürchte ich ja fast schon wieder, dass der Ellbogen dann nicht mehr mitmachen wird nächste Woche. Also irgendwas wird da kommen.
Ich habe ja, das Gefühl teile ich ja mit dir, dass ich im Moment immer denke, wenn er in China ein Bein auf den Boden stellt, dann weiß er, hier will ich abliefern und ich bin ja sowieso hier und ich kann nicht weg. Es ist ja dann so, wenn er weg will, dann muss er 10 Stunden fliegen. Und wenn er in Großbritannien ist, dann kann er sich ins Auto setzen und in 3 Stunden zu Hause sein. Vielleicht ist das dann auch so eine Sache, wo er sich dann so richtig zusammenreißt. Weil ich habe fast alle Matches von ihm gesehen in dieser Woche und habe immer das Gefühl gehabt, er ist langsam gestartet. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass er in irgendeiner Weise gefährdet sei. Gerade über so eine der dann doch längere Distanz, Best of 11, habe ich nie damit gerechnet, dass er Spiele verlieren könnte.
Ja, es ist seine Aura durchaus auch in China. Und man darf nicht vergessen, Ronnie O'Sullivan hat ja Fans überall auf der Welt. Der ist in Deutschland beliebt, der ist in Großbritannien beliebt. Wenn der zum Masters fährt, wird der in London ja auch frenetisch gefeiert. Aber Ronnie O'Sullivan, der wird in anderen Ländern geliebt, in China wird er vergöttert. Da ist Ronnie O'Sullivan fast auf einer Stufe wie Ding Junhui. Und das ist natürlich was ihn besonders auch nochmal motiviert, weil Ronnie O'Sullivan spielt auch, ich würde sagen, zu 40-50% auch fürs Publikum mindestens. Und das ist ihn dann eben auch so eine Sache, die ihn motiviert. Abgesehen davon geht es in dieser Woche um sehr viel Preisgeld, um sehr viel Prestige. Also das ist im Prinzip ein Triple Crown Event nur in China, also auf den Leib geschneidert für ihn. Von daher wundert mich das nicht. Er muss natürlich aufpassen, dass er diesen schmalen Grat, den er jetzt auch ein paar Saisons lang durchzieht, dass er da nicht irgendwann, dass die Stimmung dann nicht irgendwann kippt, weil das war jetzt in der letzten Zeit schon sehr auffällig, diese Diskrepanzen, dass er Exhibitions spielt in Asien, beim Shanghai Masters dabei ist, das auch gewinnt, jetzt bei der International Championship dabei ist und dann ausgerechnet bei den Turnieren, die dazwischen liegen, die in Europa sind, dann, wie es so schön heißt, gesundheitliche Probleme hat und absagt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Seine Fans verzeihen ihm viel, aber irgendwann wird es da, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Und das ist natürlich Wasser für die Mühlen der Ronnie O'Sullivan-Hasser, wenn man so möchte. Aber ohne das jetzt zu umschweifen zu erzählen, ich glaube, Ronnie O'Sullivan ist jetzt der absolute Favorit auf den Titel, wenn man sich die drei verbliebenen Spieler anguckt, die da sonst noch im Halbfinale sind. Wobei ich tatsächlich auch nichts gegen ein komplettes Überraschungsfinale hätte. Also Zhang Anda weiß, wie man Ronnie O'Sullivan schlägt und muss das ja dann morgen nur in Anführungsstrichen über 9 Frames lang mindestens zeigen.
Und damit herzlichen Glückwunsch an Jordan Brown zu seinem zweiten Titel.
Genau, aber glücklicherweise habe ich ja morgen gesagt und habe mich ja dabei bewusst versprochen, weil morgen spielt ja Jordan Brown gegen Tom Ford und erst übermorgen Ronnie O'Sullivan. Also, jetzt bin ich gespannt, was Fortuna da draus macht.
Der Snooker-Gott ist komplett durcheinander. Eins noch gerade, Ronnie O'Sullivan ist jetzt in einem Status seiner Karriere, wo es ihm alles pieps egal ist, was Menschen über ihn denken, gerade was das Sportliche anbetrifft, da bin ich mir sicher.
Gut, war das jemals anders?
Nee, war es wahrscheinlich nicht.
Aber, ja, du hast natürlich recht und er muss ja auch niemandem mehr was beweisen, aber diese Woche wäre wie gemalt für ihn jetzt, auch gerade wie sich das Draw jetzt geöffnet hat. Also, und wer würde es ihm liebend und mit Kussmund danken, sein Kumpel Ding Junhui, denn wenn Ronnie O'Sullivan gewinnt, ist auch Ding Junhui beim Champion of Champions dabei und das wäre doch eine wundervolle Geschichte wieder für die Geschichtsbücher.
Wir werden am Wochenende darüber sprechen, die beiden Halbfinals. Morgen das erste Halbfinale, Tom Ford gegen Jordan Brown am Samstag, dann Zhang Anda gegen Ronnie O'Sullivan.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.